Hallo und willkommen zur 19. Folge der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und ich denke, dass die meisten Nintendo-Fans eine wirklich gute Woche hatten. Super Mario Odyssey ist der erwartete Überhit, macht Spaß, hat großen Umfang und sich bereits millionenfach verkauft. In Japan gab es auch einen größeren Boost oder einen kleineren Boost. In der Release-Woche des Spiels wurden 126.701 Switch-Konsolen verkauft, während es in der Vorwoche nur 31.092 Konsolen waren. Wobei nur ist jetzt in Anführungszeichen zu setzen, denn letztendlich führt die Switch seit Wochen und Monaten die japanischen Verkaufscharts an. Und Verkaufszahlen ist auch ein gutes Stichwort, denn die Switch hat sich laut Nintendo bis zum 30. September 2017 weltweit 7,62 Millionen Mal verkauft. Und auch die Geschäftsjahren hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge behandelt, können sich sehen lassen, denn immerhin wurde ein Gewinn von 390 Millionen Euro erwirtschaftet. Für den 7. November wurde eine Direct zu Xenoblade Chronicles 2 angekündigt. Diese findet um 15 Uhr unserer Zeit statt. Ich bin sehr gespannt, wundere mich auch ein bisschen, was da jetzt alles gezeigt wird, ob die dann zu sehr spoilern oder weil in der letzten Direct wurde schon echt einiges gespoilert beziehungsweise sehr viel gezeigt. Deswegen wundert es mich jetzt, dass sie irgendwie 20 Minuten oder wie lange die jetzt genau gehen wird, da jetzt auch wieder viel zum Spiel zeigen werden. Vielleicht werden ja auch immerhin Amiibos oder sowas vorgestellt. Das fände ich noch ganz nett, weil Collector's Edition und Pro Controller sind ja schon bekannt. Von daher, ich werde mir das auch ansehen und je nachdem, was dann da so gezeigt und vorgestellt wird, gibt es dann auch eine Nachbesprechung in Podcast-Form. Ihr werdet das an dieser Stelle sicherlich erfahren. Was war noch in dieser Woche? Nintendo verlängerte den Markenschutz von Eternal Darkness, weswegen es vielleicht doch mal eine Hoffnung mal wieder gibt, dass Eternal Darkness Sanity's Requiem für GameCube von 2002 vielleicht irgendwann mal fortgesetzt wird. Oder ist das vielleicht auch nur ein Zeichen, dass es irgendwann eine GameCube Virtual Konsole geben wird? Man weiß es noch nicht. Aber immerhin ist die Marke jetzt noch nicht ganz tot, weil der Schutz, wie gesagt, der Markenschutz verlängert wurde. Manche Händler haben dann auch schon Sonic Forces für Switch verkauft. Ich habe auch schon ein Exemplar, habe das am Wochenende ein bisschen spielen können und der Ersteindruck ist ganz solide, ganz gut, es ist völlig in Ordnung, es ist auch natürlich eine gute Abwechslung zu Super Mario Odyssey, wobei natürlich Sonic Forces nicht annähernd an die Qualität von Odyssey rankommt, wobei auch noch nie wirklich ein Sonic-Spiel so richtig in höhere Wertungsregionen irgendwie gekommen ist. Von daher ist das meistens ein Spiel für Fans. Es hat seine Macken, aber ich denke, dass Fans des Blauen Eagles bedenkenlos zugreifen können, dass definitiv keine Katastrophe wird wie noch Sonic Boom. Es orientiert sich eher an Sonic Generations und deswegen fand ich das ganz unterhaltsam. Das ist auch eins der letzten Synchronarbeiten von Hartmut Neugebauer, der leider in diesem Sommer verstorben ist im Alter von 74 Jahren und der eben seit Sonic Generations in den Spielen und sonst in der TV-Serie Dr. Eggman gesprochen hat. Ja, ansonsten Splatfest, Splatoon Patch. Eigentlich war doch alles in Ordnung. Es gab so einen kleinen Dämpfer, weil angekündigt wurde, dass die Retail-Fassung von WWE 2K18 einen Download von 24 GB benötigt. Das ist ein bisschen viel und führt irgendwie auch das Konzept von Retail-Spielen ja ad absurdum irgendwie, weil warum kaufe ich noch Retail, wenn ich am Ende 24 GB, also ja, fast das ganze Spiel dann nochmal runterladen muss. Da weiß ich jetzt nicht, ob es daran liegt, dass der Publisher zu knauserig ist, um größere Gamekarten zu kaufen oder ob Nintendo die Preise zu hoch angesetzt hat für diese Karten. Es ist halt für uns Käufer, vor allem für die Retail-Käufer, ein sehr schlechter Zustand oder einfach nicht angenehm. Und da kann man, wie gesagt, nur hoffen, dass das jetzt nicht Schule macht. Ja, weil eigentlich kauft man sich die Retail-Fassung, damit man eben nichts mehr runterladen muss, außer normale kleinere Patches und Updates. Naja, das soll aber jetzt auch gar nicht das Thema sein für diese Folge, denn es ist leider auch etwas ganz anderes passiert. Und zwar EAs Finanzvorstand Blake Jorgensen hat sich gegenüber dem Wall Street Journal recht zurückhaltend bezüglich Nintendo Switch geäußert. Also werde man erstmal abwarten, bis die Switch irgendwie ein ganzes Jahr auf dem Markt sei, um dann zu entscheiden, ob neben FIFA 18 weitere EA-Spiele für das System umgesetzt werden. Der Erfolg von FIFA 18 spielt eine Rolle, dazu könnte man aber jetzt noch nicht sagen, also keine Aussage treffen, weil dafür sei es noch zu früh. Ja, wieder einmal dämpft EA so die Erwartungen, die man als Unternehmen hat. Und ich habe ja auch nicht umsonst jetzt ganz am Anfang der Folge irgendwie erwähnt, wie gut es bei der Switch aktuell läuft mit den Verkaufszahlen. Und das ist, die Switch ist bisher eben ein richtig großer Erfolg. Nintendo hat auch die Verkaufsprognose für das erste Jahr erhöht und kommt im Prinzip in vielen Ländern ja gar nicht hinterher, die Switch nachzuliefern. Durch Mario Odyssey wird auch das Weihnachtsgeschäft sicherlich ein Knaller. Breath of the Wild ist weiterhin ein Longseller. Splatoon 2 hat sich gut verkauft. Also ich meine, kein Nintendo-Fan hätte gedacht, dass die Switch so gut laufen wird. Und das jetzt nach, November, im März ist sie erschienen, 8 Monate. Ist beachtlich. Und man sieht, die Indies gehen mehr auf Switch, kleinere Publisher gehen mehr auf Switch, weil die alle sehen, boah, Switch ist für uns ein total interessanter Markt. Nur einer der größten Publisher, Electronic Arts, sagt jetzt wieder einmal, na, müssen wir mal abwarten. EA, ich glaube, wir müssen reden. Ich meine, wer erinnert sich denn nicht an der E3 2001? Da kam der damalige EA-Chef oder CEO John Ricciatello auf Nintendos Bühne und lobte die Wii U und die Partnerschaft mit Nintendo. Er redete von unprecedented partnership, also einer beispiellosen Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Er lobte die Online-Fähigkeit der Wii U und man dachte, wow, Nintendo hat sich jetzt EA als Partner gekrallt und das wird sicherlich eine fruchtbare Zusammenarbeit. Und es gab dann, wie gesagt, die Gerüchte Battlefield für die Wii U. Und alle haben gedacht, wow, wir sind echt mal gespannt, was EA bringt. Und letztendlich ein Jahr später, als die Wii U dann erschienen ist, am 30. November 2012, hatte EA ganze 3 Spiele im Angebot. Das ist für einen Launch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, auf der die Switch ist ja mit weniger Titeln gestartet, also pro Publisher zumindest. Ja, die Switch hatte ja nur, 8 bis 10 Titel insgesamt. Deswegen waren hier 3 Titel von EA sicherlich ganz ordentlich. Die 3 Titel waren übrigens FIFA 13, Madden NFL 13 und Mass Effect 3 Special Edition. Anfang 2013 erschien dann noch Need for Speed Most Wanted. Und das war's dann auch schon. Weil im Mai 2013 EA dann ankündigte, keine Spiele mehr für die Wii U entwickeln zu wollen. Das heißt also, 2 Jahre nachdem John Ricciatello diese beispiellose Partnerschaft zwischen EA und Nintendo beschwor, war sie auch schon wieder beendet. Ja, also selbst heutzutage halten die meisten Ehen länger. Und was ist denn da eigentlich passiert? Also was war denn jetzt bei der Wii U das Problem? Weil natürlich wissen wir heute, dass die Wii U sich schlecht verkauft hat. Also weltweit irgendwie 13,5 Millionen verkaufte Konsolen. Ja, aber Anfang 2013 war das noch nicht so klar, weil die ersten Wochen der Wii U oder die ersten Monate, die waren ja gar nicht so schlecht. Und dass dann einfach EA direkt im Mai 2013 sagt, so, das war's jetzt für uns, keine Lust mehr auf Wii U, das ist schon, war damals ja beachtlich und hat dann auch sicherlich der Plattform nicht mehr geholfen und letztendlich geschadet. Es gab eben kein FIFA mehr und keine anderen Sportspiele mehr für die Wii U. Während übrigens noch Wii-Fassungen von FIFA veröffentlicht wurden. Also war ein Problem. Und woran lag's? Das weiß man nicht. Natürlich ist es klar, dass die Wii U auch keine modernen Engines wie die Frostbite Engine unterstützte und gerade die Frostbite Engine wird von EA in den meisten internen Projekten mittlerweile eingesetzt. Aber hinderte das Electronic Arts daran, für die Wii ein Spiel umzusetzen? Nein. Die Wii bekam meist eins dieser ominösen, angepassten Versionen und bei der Wii U war es ja letztendlich auch nicht anders. FIFA 13 für die Wii U war einfach FIFA 12 mit aktualisierten Spielernamen. Natürlich für 50 Euro Vollpreis. Die Wii U bekam das Mass Effect 3 Special Edition zum Vollpreis und da war ein interaktiver Comic oder sowas eingebaut, wodurch man die Geschehnisse und die Entscheidungen der beiden Vorgänger nachspielen konnte. Und das klingt ja erstmal ganz in Ordnung, wenn man denkt, ja gut, Mass Effect 1 und 2 hat man als Nintendo-Spieler nicht gespielt und die erscheinen halt nicht für die Wii U, also dann kann ich aber wenigstens diese Entscheidung, die man da treffen konnte, nachspielen und dadurch trotzdem Mass Effect 3 genießen. Ja, wie gesagt, klingt auf dem Papier nach einem guten Kompromiss. Dumm ist halt nur, dass am 8. November 2012 die Mass Effect Trilogy für Xbox 360 und PC veröffentlicht wurde, gefolgt von der PS3-Fassung am 8. Dezember 2012. Also alle Konsolen und PC erhielten im Launch-Zeitraum von der Wii U Mass Effect 1 bis 3. Und die Nintendo-Fans bekamen eben nur Teil 3 zum Vollpreis. Und diese Entscheidung verstehe ich halt bis heute nicht. Und ich war damals auch echt sauer. Weil ich hätte gerne die Mass Effect Trilogy für die Wii U gehabt. Und das war mit ein Grund, warum ich Mass Effect nicht für die Wii U gekauft habe, weil ich halt nur Teil 3 bekommen hätte, während alle anderen die komplette Packung bekommen haben. Und ich verstehe nicht, wie Electronic Arts auf die Idee gekommen ist, zu sagen, es ist total super, dass was wir für die Wii U nur Mass Effect 3 bringen, während alle anderen die komplette Trilogie bekommen. Man muss nur in den Mediamarkt, Saturn und allen anderen Elektromärkten gehen. Und hat dann irgendwie die Wahl, hey, Mass Effect 3 für die Wii U, 50 Euro, Mass Effect Trilogy für die Xbox oder für die PlayStation, 50 Euro oder 40 Euro, ich weiß nicht, wie teuer sie jetzt damals waren. Natürlich holen die Leute sich dann die Trilogie und Electronic Arts verwundert sich dann wieder, komisch, das ist auf dieser Wii U, da verkaufen sich unsere Spiele gar nicht, seltsam. Ja, und es ging ja auch weiter mit selbst das Need for Speed Most Wanted für die Wii U. Das war die beste Konsolenumsetzung des Spiels. Da gab sich EA, beziehungsweise viel eher Criterion Games, sich richtig Mühe. Das Spiel erschien aber erst am 21. März 2013 für die Nintendo-Konsole wieder zum Vollpreis, während die PS3 und Xbox 360-Fassung irgendwie schon 6 Monate im Laden standen und zu dem Zeitpunkt, ja, verramscht wurden. Und dann stand man wieder in den Läden und hat überlegt, 50 Euro oder 20 oder 30 Euro für die anderen Konsolenfassungen. Und dann war es völlig egal, dass die Wii U-Fassung wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern die beste Version war. Und irgendwie hat man dann den Eindruck, dass EA den eigenen Erfolg auf Nintendo-Konsolen bewusst sabotieren möchte, nur um sich dann wieder schnell als Partner verabschieden zu wollen. Also ich finde das seltsam. Ja, und 2014 twitterte dann auch der ehemalige Studioboss von Criterion Games, Alex Ward, seinen Unmut bezüglich EA und Nintendo. Und laut ihm war halt die Aufgabe von Criterion einfach die Programmierung. Und man hatte natürlich keinen Einfluss auf Preis- oder Veröffentlichungszeitpunkt des Spiels. Laut ihm hätten weder EA noch Nintendo sich für den Titel großartig interessiert. Er ist sogar mit Nintendo zu Nintendo gefahren mit einer Demo, um überhaupt Support und Marketing für das Spiel zu erhalten. Und natürlich verstehe ich jetzt Nintendo auch nicht, warum man zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ja das Ergebnis der Wii U oder die Zukunft noch offen war, sich ja gegen eine Unterstützung ausgesprochen hat, beziehungsweise die einfach der Titel egal war, aber viel weniger verstehe ich halt an der Stelle EA, denn schließlich gehört Criterion Games zu Electronic Arts. Und Electronic Arts hat Criterion beauftragt, dieses Spiel umzusetzen und hat am Ende kein Interesse gezeigt, dieses Spiel in irgendeiner Form zu unterstützen, sondern irgendwie hat man nur das Nötigste gemacht, die Entwicklung irgendwie beendet, viel später als beim Rest. Und dann ist es halt da und am Ende kann man sich hinstellen und sagen, ja, wir haben FIFA gebracht, wir haben Madden gebracht, wir haben einen Mass Effect gebracht und wir haben das Need for Speed gemacht. Und ja, alle haben sich nicht verkauft, deswegen lohnt sich die Wii U nicht und deswegen sind wir jetzt weg. Vielen Dank für den Fisch und auf Wiedersehen. Und ja, so einfach irgendwie kann es dann auch nicht sein, wenn man selbst so wenig Mühe und Einsatz ja investiert letztendlich, dann ist es ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Spiele sich nicht verkaufen und dass man am Ende sagen kann, ja, Nintendo ist für uns uninteressant. Geschichte scheint sich leider zu wiederholen, denn so ein kleiner Sprung in die Zukunft zum 13. Januar 2017 bestätigt oder scheint das jetzt zu bestätigen, dass es doch mit Electronic Arts ein paar Probleme gibt. Am besagten 13. Januar 2017 hatte Nintendo ja die große Switch-Reveal-Veranstaltung. Dort wurden Hardwarepreis und Veröffentlichungszeitpunkt bekannt gegeben. Und wer war wieder auf der Bühne? Ein EA-Vertreter. Diesmal war es Patrick Söderlund, Executive Vice President der EA Worldwide Studios. Ja, und dann stand der gute Patrick auf der Bühne neben ihm, also der war ein sehr großer Mensch, neben ihm dann Bill Trainen, der übersetzt hat. Und mit dem Elan eines eingeschlafenen Fußes bedankte sich Söderlund, dass er da sein durfte und redete irgendwie davon, dass es sein persönlicher Traum war, jetzt in Erfüllung ginge, weil er so ein riesengroßer Nintendo-Fan sei und sogar seinem erstgeborenen Sohn Luigi als zweiten Vornamen gegeben hat. Schöne Geschichte. Rückblickend wäre es nur schöner gewesen, hätte er mehr angekündigt als einfach nur ein FIFA für die Switch in einer angepassten Version. Und wie angepasst diese Version ist, hat er zu diesem Zeitpunkt gar nicht gesagt. Es gab keine Spielszenen, kein Video, kein Screenshot, nichts. Es gab auch keine weitere Spielankündigung und das war der ganze Auftritt von Electronic Arts. Und ich habe mich damals schon gefragt, sag mal, wollen die mich veräppeln? Einer der größten Publisher geht zu einem Reveal-Event und haben keine Spielszenen und nichts dabei, sondern sagt einfach nur, ja, wir bringen dieses Jahr, Ende des Jahres, FIFA 18 oder er sagt da einfach nur FIFA für die Switch raus in einer angepassten Version. Und das war's dann. Und ich fand das für so einen großen Publisher ziemlich unwürdig und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass er gar nicht da sein wollte und ja, vielleicht musste er einfach da sein, weil es irgendwelche alten Verträge gab. Letztendlich mussten wir bis zur E3 2017 warten, um endlich mal Informationen zu FIFA 18 zu erhalten. Und das da gezeigte, sah auch echt gut aus. Also ich hätte aufgrund der Präsentation im Januar sehr viel Schlimmeres erwartet. Das große Aber folgte dann aber spätestens bei den Tests und bei den Reviews. Dass die Frostbite Engine nicht verwendet wird, davon war auszugehen. Und so sieht natürlich die Switch-Fassung für Switch-Verhältnisse gut aus. Kann natürlich nicht mit PS4 oder Xbox One mithalten. Geschenkt. Gar kein Thema. Alles in Ordnung. Natürlich wären schönere Animationen, bessere Effekte, detailliertere Gesichter und alles wären echt sehr nett gewesen. Aber die Optik ist, finde ich, in Ordnung, ist so ein bisschen eine Mischung aus vergangenen Titeln mit aktuellen Spielerlizenzen. Das Spiel läuft flüssig im Dock-Modus in 1080p, im Handheld-Modus flüssig in 720p. Ist alles in Ordnung. Und das Problem ist dann halt eher die inhaltliche Beschneidung, weil der Umfang ist einerseits passend. Es gibt Karriere, es gibt Ultimate Team und so weiter, ist alles enthalten. Nur zum Beispiel die Journey-Kampagne, die fehlt. Und das kann ich nicht verstehen. Im FIFA 2017 konnte man in The Journey halt die Karriere eines fiktiven Spielers nachspielen, begleitet mit so Ingame-Zwischensequenzen. Und es gab so einen richtigen Story-Verlauf, also den will ich jetzt nicht spoilern, aber das war, fand ich ganz nett und motivierend, auch wenn dieser Modus sicherlich 2016 nicht fehlerfrei war. Nur der wurde ja offensichtlich dann für das FIFA 18 verbessert. Nur für die Konsolenfassungen, weil der Modus für die Switch einfach gestrichen wurde. Das halte ich für einen großen Fehler, dass so ein Merkmal einfach fehlte und fast schlimmer ist aber noch, FIFA ist ein Mehrspieler-Titel. Und es ist echt nett, auf der Switch mit zwei Joy-Cons gegeneinander zu spielen, wobei das mit den Joy-Cons, wenn man die so wie einen NES-Controller hält, ist ein bisschen fummelig und ist auch eher so für kurze Spiele dann gedacht. Mit den Pro-Controllern steigert dann sich der Spaß erheblich und deswegen ist Couch-Sofa-Multiplayer Sicherlich eine gute Sache, beziehungsweise allgemein lokaler Mehrspielermodus, weil man ja die Switch einfach mitnehmen kann. Ja, so in der Mittagspause mal gegen einen Kollegen eine Runde FIFA spielen. Das hört sich gut an und das klappt auch wunderbar. Und das ist eigentlich ein großer Pluspunkt der Switch-Version. Allerdings hat EA beim Online-Modus geschlammt, denn der ist abgespeckt und insgesamt enttäuschend, denn man kann doch nicht mal gegen seine eigenen Freunde spielen. Das glaubt man gar nicht, wenn man das hört, dass man nicht gegen seine Freunde spielen kann. Und hier die Nintendo Switch Online-App, die wird auch nicht unterstützt, obwohl Splatoon zum Beispiel ja auch aktuell zeigt, wie gut man die unterstützen könnte. Ja, und lassen wir mal die technische Seite außen vor, weil da war es halt klar, dass die Switch nicht mithalten können wird gegen die großen Konsolen. Aber das Resultat ist immer noch gut genug, gerade im Handheld-Modus. Aber diese inhaltliche Kastration, das ist für mich unverständlich. Und das führte auch dazu, dass die Switch-Fassung die schlechtesten Wertungen bekam. Erneut hat also Electronic Arts eine Nintendo-Fassung von FIFA sich vielleicht nicht die größte Mühe gegeben oder alles rausgeholt, verkauft das Spiel zum Vollpreis und möchte dann abwarten, wie die Switch sich entwickelt. Aha, also langsam regt mich der Laden auf, denn es ist zwar bekannt, dass sie ein FIFA pro Plattform machen müssen, das sehen, glaube ich, die Verträge, also die Lizenzverträge mit der FIFA vor. Ich kann mir daher sehr gut vorstellen, dass 2018 irgendwie eine Meldung reinflattert, dass Electronic Arts unzufrieden mit den Verkäufen der Switch-Fassung war, dass es unter ihren Erwartungen gelaufen ist und dass man deswegen keine weiteren Spiele für das System veröffentlichen wird. Das heißt, wer also Interesse hat, dass Electronic Arts weiter Nintendo unterstützt, muss also FIFA 18 irgendwie für 60€ kaufen, obwohl das eine abgespeckte Fassung ist. Und dann hat man vielleicht eine Möglichkeit, dass FIFA 19 kommt. Aber vielleicht denkt sich dann irgendwie Electronic Arts wieder, oh ja, FIFA 18 war ja so ein abgespecktes Gedöns, dann können wir das mit FIFA 19 auch wieder machen. Also es gibt ja noch nicht mal eine Sicherheit, dass sich dann Electronic Arts endlich mal Mühe gibt, zumindest inhaltlich pari mit den anderen Fassungen zu sein. Und liebes EA, wäre die Chance nicht größer für erfolgreiche Verkaufszahlen, würde man sich mehr Mühe mit den Spielen geben? Denn bisher sieht das ja eher nach fast null Engagement für die Switch aus. Wir hatten den lustlosen Auftritt, die abgespeckte FIFA-Version und jetzt das aktuelle Statement des Finanzvorstandes. Und diese Entwicklung ist doch sehr traurig. Ja, also es geht ja auch anders. Ja, also Ubisoft und Bethesda, die zeigen das so ein bisschen. Ich meine, Ubisoft unterstützt Nintendo traditionell eigentlich ganz gut. Die haben jetzt noch nicht die große Unterstützung für die Switch eigentlich so irgendwie bekannt gegeben. 2 Just Dance Ableger sowie den Rayman Legends Port. Aber man darf nicht vergessen, sie haben mit Mario & Rabbids ein exklusives Third-Party-Spiel veröffentlicht, was super gut ist. Ja, und was auch bisher das bestverkaufte Third-Party-Spiel auf der Switch ist. Und die wurden belohnt, dass sie immerhin dieses Mario & Rabbids gemacht haben. Und das Snowboard-Spiel Steep ist ja auch noch in Entwicklung, haben sie letztens gesagt. Die hatten auf der E3 noch dieses Toy-Spiel, also wo man dann dieses mit so Robotern und Raumschiffen spielen konnte. Von daher, die werden auch noch mehr Spiele machen, denke ich, weil am Ende verkaufen sie die sich, also die Spiele. Und Bethesda ist für mich die größere Überraschung. Bethesda bringt diesen Monat Skyrim und Doom für die Switch. Skyrim bekam einige Goodies, Amiibo-Support, Bewegungssteuerung, macht einen guten Eindruck. Es ist nicht die alte 360-Fassung, sondern es ist schon eher diese Remaster-Fassung optisch. Und da hat sich also Bethesda schon Mühe gegeben für dieses alte Spiel, dass scheinbar diese Umsetzung gut ist. Und Doom wird natürlich technisch runtergeschraubt. Aber das, was man so an Gameplay gesehen hat und so, das machte Spaß. Natürlich sind es ja nur 30 Frames per Second und die Auflösung ist geringer und so, aber das Spiel sieht durchaus aus wie Doom. Und ich freue mich da jetzt schon drauf, das Doom auch mal im Handheld-Modus zu spielen. Und werde ich mir wahrscheinlich dann auch gönnen. Für 2018 hat Bethesda Wolfenstein 2 The New Colossus angekündigt. Das ist eins der besten Ego-Shooter von diesem Jahr. Wahrscheinlich sogar eins der besten Ego-Shooter oder Singleplayer-Ego-Shooter der letzten Jahre. Und es ist eigentlich krass, dass irgendwie Doom und Wolfenstein für die Switch kommen werden, für die Nintendo-Konsole. Gerade Bethesda ist doch sehr auf diesen Action-Spieler ausgelegt, auf erwachsene Zielgruppe, PlayStation 4, Xbox One-Spieler, die werden irgendwie angesprochen. Und das ist letztendlich auch eine Gruppe, die EA interessiert hat. Nur Bethesda macht etwas. Ja, also da kann man natürlich auch wiederum nur hoffen, dass sich Doom, Wolfenstein, Skyrim sich gut verkaufen, damit vielleicht auch Bethesda irgendwann Fallout oder die Dishonored-Spiele vielleicht umsetzt oder irgendwas ganz anderes. Aber Bethesda gibt sich Stand jetzt zumindest Mühe und Electronic Arts hat scheinbar nur das Nötigste gemacht. Persönlich bin ich jetzt kein großer EA-Spieler, primär weil die Sportspiele mir relativ egal sind. Klar, bei Kumpels spiele ich auch mal eine Runde FIFA mit, ich kaufe aber selber kein FIFA. Ich hatte EA Access und habe dadurch einige Spiele nachgeholt. Und diesen EA Access-Dienst, den finde ich auch ganz gut. Aber ich weiß, obwohl ich jetzt nicht die perfekte Zielgruppe für EA bin, dass EA für den Erfolg einer Konsole wichtig ist. Ja, und selbst wenn die jedes Jahr nur ein FIFA bringen, ist das für die Plattform als Ganzes echt wichtig, weil du dann eben, weil FIFA verkauft sich eben halt wie bekloppt und wenn die Leute dann sehen, ah ja, ich gehe, wie gesagt, in meinen Elektrohandel und sehe, guck mal, ich kann auch ein FIFA für die Switch kriegen, dann ist das ein großes Pluspunkt für die Switch. Und Sega Dreamcast hatte ja auch Probleme, weil EA einfach Sega Dreamcast ignoriert hat. Und dann hat Sega versucht, selber ein paar Spiele zu machen, also selber Sportspiele zu machen, Fußball und so weiter. Das hat natürlich nicht geklappt, weil dann haben die Lizenzen gefehlt. Und das war mit einer der frühen Sargnagel für die Dreamcast und Electronic Arts bleibt eben für den Massenmarkt wichtig. Und im letzten Quartal konnte EA irgendwie 959 Millionen US-Dollar einnehmen, 579 Millionen davon aus digitalen Verkäufen. Und digitale Verkäufe heißt in dem Sinne auch primär, dass das Einnahmen aus Mikrotransaktionen bei FIFA und Madden Ultimate Team, Battlefield 1 und Sims 4 sind. Der traditionelle Spieleverkauf ist irgendwie nur noch ein Bruchteil der Einnahmen von EA und vielleicht ist das mit ein Grund, warum denen auch Nintendo als Plattform irgendwie bisher so egal ist, weil auf keiner Plattform wird so wenig digital gekauft und umgesetzt wie auf Nintendo, sei es 3DS oder jetzt die Switch. Vielleicht ist das so einer der Hintergründe, wobei ich auch immer noch sagen muss, letztendlich verkauft sich Qualität immer und darüber sollte Electronic Arts einfach mal nachdenken. Natürlich ist das so ein bisschen Kontrastprogramm, diese ganzen Mikrotransaktionen und so weiter, die Lootboxen, die jetzt irgendwie überall Themen sind, die gehen mir auch auf den Keks und ich bin ganz froh, dass Nintendo beispielsweise bei Breath of the Wild oder Mario Kart 8 für die Wii U einen fairen Season Pass haben und dass so ein Splatoon 2 oder abends sogar weiter kostenlos mit Inhalt versorgt wird. Und irgendwie sieht EA in dem Zusammenhang primär die Dollarzeichen in den Augen und sieht nur noch Mikrotransaktionen, Lootboxen und keine Ahnung was. Und das ist eine traurige Entwicklung und ich hoffe wieder, dass mehr Unternehmen die Spieler ernst nehmen und nicht überall mit jedem kleinen Download-Geschissel versuchen zu melken. Möglicherweise musste zuletzt auch das EA-Studio with Carol Games dieses neue Strategie, Unternehmensstrategie irgendwie erleben, denn die arbeiteten an einem Singleplayer-Star Wars-Spiel und das Studio wurde geschlossen. Und auf das Projekt, also das Spiel, muss jetzt ja irgendeine nicht näher definierte Neuausrichtung bekommen bei EA Vancouver. Und ja, man weiß jetzt nicht, ob dieses Spiel auf einmal ein Multiplayer-Spiel mit ganz vielen Mikrotransaktionen wird oder wie so die Zukunft ist. Man hat das Spiel ja ein oder zweimal auch jetzt gezeigt. Ich glaube, dies Jahr sogar noch auf der E3. Und, die Zukunft wird zeigen, warum das letztendlich geschlossen wurde, das ganze Studio. Aber letztendlich ist es auch um Viz Carol Games schade. 1998 wurde das Studio gegründet und als erstes Spiel war James Bond 007 Agent im Kreuzfeuer für PlayStation und Gamecube. Ich habe das damals für den Gamecube gespielt und es folgen dann noch ja ein paar weitere, ich glaube zwei weitere James Bond Ableger, die fand ich okay. Waren jetzt nicht so was Wegweisendes wie GoldenEye oder sowas, aber das war in Ordnung. Nicht das 2007er Simpsons-Spiel, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. 2007 haben die auch den Gruselschocker Dead Space gemacht. Dann kam es, glaube ich, jetzt noch zwei weitere Dead Space-Ableger, die jetzt nicht mehr so beliebt waren bei den Fans. Und das letzte Spiel von denen, das war das 2015er Battlefield Hardline. Und ja, und als die dann an diesem Star Wars-Spiel gearbeitet haben, wo dann die alte Autorin von der Uncharted-Serie noch dazugestoßen ist, hatte ich eigentlich große Hoffnung. Und die Spielszenen, diese kurzen, die es gab, ja, die fand ich eigentlich auch ganz interessant. Umso trauriger war ich ein bisschen, als diese Nachricht ja über Twitter oder wo auch immer mich erreicht hat. Und kommt ja auch so ein bisschen das Geschmäckle dazu, weil EA mittlerweile eine große Historie ja hat, wenn es um Studios gründen und übernehmen und später schließen geht. Das ist so ein bisschen ja traurig und sehr schade. Also ich habe das ja sehr früh alles schon mitbekommen. Irgendwie wurde 1992 Origin übernommen, was auch kein Wunder war, weil die hatten damals tolle Reihen, die hatten die Ultima-Reihe gehabt, die haben Wing Commander gemacht. Ich erinnere mich auch noch, dass die Crusaders No Remorse gemacht haben oder Privateer. Mit Ultima Online hatten sie das erste erfolgreiche MMORPG, also noch vor World of Warcraft. Und dann wurde der Laden 2004 von Electronic Arts geschlossen und das Origin mag der jüngere Zuhörer vielleicht nur noch kennen, weil so jetzt EAs digitale Spiele-Distributionskanal heißt. Da lebt jetzt Origin quasi weiter. Ja, 1995 haben sie Bullfrog gekauft. Die waren bekannt durch Populous, Syndicate, Theme Park, Magic Carpet, haben später noch diesmal unter EA-Flagge Dungeon Keeper gemacht und wurden 2004 geschlossen. Und gerade die Dungeon Keeper-Marke haben sie ja dann ziemlich versaut. Und mit Wehmut erinnere ich an die Westwood Studios, die erfanden das Echtzeit-Strategie-Genre, wurden bekannt durch Dune, Lands of Lore und natürlich vor allen Dingen Command & Conquer-Serie. Ja, die wurden 1998 von EA gekauft, 2003 geschlossen. Maxis, der Erfinder von SimCity und die Sims, wurde 99 aufgekauft und 2015 geschlossen. Mythic Entertainment, die bekannt sind durch Dark Age of Camelot, wurden 2006 übernommen, 2014 geschlossen. Und ich erinnere mich noch gut an 2011, als EA PopCap Games übernommen hat, die mit Plants vs. Zombies durch die Decke gegangen sind. Und mittlerweile sind auch zwei der PopCap Studios auch wieder geschlossen. Ja, und ich möchte nicht sagen, dass überall EA irgendwie die alleinige Schuld am Scheitern hat, weil letztendlich ist es auch nach einer Übernahme so, dass die ganzen Talente, die Macher, die Gründer oft das Unternehmen verlassen. Am Ende bleiben halt nur Mitarbeiter und es gibt interne Umstrukturierungen. Und vor allen Dingen bleiben halt die alten Marken und dann kann es natürlich sein, dass die neuen Mitarbeiter mit den Marken nicht klarkommen oder dass der Publisher auf einmal meint, ich mache jetzt nur noch irgendwie 0815 Fortsetzung von euch, Hauptsache da steht Command & Conquer drauf oder was auch immer und am Ende scheitern sie dann letztendlich. Das ist meistens immer ein ja Zusammenspiel mehrerer Gründe. Ich stelle halt nur fest, dass EA anscheinend wegen bekannter Marken Studios aufkaufen und dass viele dieser Studios nicht immer alt werden. Nach dem Mass Effect Andromeda-Fehlgriff könnte es auch BioWare so langsam an den Kragen gehen. Das Dragon Age Inquisition lief schon nicht gut und jetzt muss irgendwie Anthem das im nächsten Jahr alles retten. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für BioWare. Bei all den Marken, die Electronic Arts besitzt, finde ich es halt schon schade, dass so wenig aus diesen irgendwie gemacht werden. Irgendwie seltsame, man hat jetzt oft seltsame Smartphone-Ableger, uninspirierte Spin-offs oder irgendwie Fortsetzungen, die keiner möchte oder die einfach auch nur langweilig sind. Ich meine, wann ist denn dieses Unternehmen zuletzt mal ein großes Risiko eingegangen? Ja, vielleicht geht's auch Electronic Arts jetzt mit den Mikrotransaktionen irgendwie zu gut Und zumindest so gut, dass man jetzt gar nicht mehr irgendwie großartig in neue IPs, also neue Marken investieren muss oder dass man irgendwie mal eine mutige Fortsetzung zu irgendwas macht. Ich meine, Nintendo hat dieses Jahr mit Breath of the Wild mal die ganze Zelda-Formel umgekrempelt. Das gefällt auch nicht jedem, aber es war am Ende ein großer Erfolg und das sehe ich jetzt halt bei Electronic Arts nicht unbedingt. Und wenn ich immer die ganzen E3-Veranstaltungen auch mal angucke, stelle ich halt auch fest, dass ich so die E3-Veranstaltungen von Electronic Arts eher gelangweilt verfolge. Das ist halt so oft meist mehr vom selben. Neue EA-Sports-Titel, neues Battlefield, neues Need for Speed, neues Dragon Age oder halt irgendwie Mass Effect. Seitdem die Star Wars Lizenz haben, gesellt sich dann eben noch irgendwie Battlefront dazu. Und ich frage mich aber auch bei der Star Wars Lizenz, warum habt ihr noch so wenig daraus gemacht? Weil ihr habt bisher nur Battlefront gemacht. Und wie gerne hätte ich ein neues TIE Fighter, neues X-Wing, neues Rogue Squadron, irgendwie sowas. Oder aber halt auch wirklich sowas wie Jedi Knight, irgendwie so ein Singleplayer im Star Wars Spiel. Da gibt's so viele Möglichkeiten und letztendlich machen sie nichts außer halt ein Battlefield in Star Wars Optik und das Battlefront 2, das scheint ja jetzt vielleicht ganz nett zu werden. Und da haben sie diesmal ja auch auf der Singleplayer irgendwie Kampagne ein bisschen mehr drauf geachtet. DLCs werden kostenlos. Also vielleicht ist das jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung. Man wird sehen. Doch letztendlich gibt es halt zu selten Lichtblicke wie Dead Space 2006 oder 2007, Mirror's Edge 2008, ja, oder selbst dieses Unravel von 2016. Das war so ein nettes kleines irgendwie Jump'n'Run und da hat es mich gewundert, dass das von Electronic Arts irgendwie kommen wird. Und in diesem Jahr konnte mich immer ein Titel überzeugen oder überraschen und das war A Way Out. Und das hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt, dieses kooperatives Action-Adventure mit Zweispielerpflichten. Das macht irgendwie Lust auf mehr. Und das ist der Titel, der bei mir noch am meisten in Erinnerung geblieben ist, tatsächlich noch vor Anthem, weil dieses A Way Out irgendwie mal was anderes ist. Und ich hoffe, dass EA in Zukunft öfters wieder Risiken eingeht. Ich hoffe, dass EA endlich Nintendo wieder ernst nimmt und damit uns auch als Spieler und als Nintendo-Fans ernst nimmt. Denn ich hätte schon gerne ein FIFA auf der Switch oder ein Star Wars-Spiel, aber dann bitte diese Spiele alle nicht inhaltlich kastrieren. Ich hoffe, dass EA sich bessert. Allein fehlt mir aktuell der Glaube. Spätestens in einem Jahr wissen wir dann, ob EA Nintendo weiter unterstützt oder links liegen lässt und wie dann die Spiele von EA so sein werden. Von daher sind wir mal gespannt drauf. Aber selbst wenn EA Nintendo nicht mehr unterstützen wird mit der Switch, glaube ich, dass die Switch im Gegensatz zu der Wii U genug Momentum hat, um selber aus eigener Kraft einen guten Erfolg zu werden. Und damit beende ich dann auch die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich möchte noch erwähnen, am twitter.com/nintendonauten, da werden wir immer mal wieder ein paar News veröffentlichen, Infos über die Podcast-Folge oder aber Screenshots aus meinen Switch-Spielen. instagram.com/nintendonauten, das ist dann die Sammlung oder meine Nintendo-Sammlung. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Und wir sind auch bei Facebook. Deswegen hinterlasst doch irgendwie ein Like. Würde mich sehr drüber freuen. Ich freue mich genauso jetzt schon auf die nächste Folge. Und ich danke nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.